für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
Der Terroranschlag auf dem Münchner Oktoberfest vor fast 35 Jahren, darum geht es morgen in der ARD mit einem Spielfilm und mit einer Doku. Und deshalb ist der Mann, der an beidem maßgeblich beteiligt ist, heute unser Gast, zugeschaltet aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ulrich Chaussy.
Guten Morgen nach Baden-Württemberg, Wolfgangheim.
Ulrich Chaussy, kann man sagen, die letzten Wochen waren die arbeitsreichsten in Ihrem Leben?
Die spannendsten, die das meiste Unerwartete für mich gebracht haben.
Was und zum Beispiel? Was Unerwartetes?
Die Wiederaufnahme der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt Harald Range am 11. Dezember. Mhm. Ich habe eine lange Geschichte in der Auseinandersetzung mit dieser Behörde, die das Oktoberfest-Attentat aufklären sollte, und habe oft erlebt, dass man dort keinerlei Veranlassung gesehen hat. Also beispielsweise durch Recherchen, die der Anwalt der Opfer Werner Dietrich und ich betrieben haben. Und die Erkenntnisse haben wir weitergegeben an die Bundesanwaltschaft. Und sie hat immer gesagt, das ist nichts Verwertbares, da kommen wir keine neuen Informationen. Außerdem ist ja der Anschlag aufgeklärt durch uns. Wir haben da einen Einzeltäter.
Haben Sie denn den Eindruck, dass jetzt mit Beginn dieser neuen Ermittlungen die Bundesanwaltschaft richtig in die Gänge gekommen ist?
Ja, ich habe den Eindruck, dass sehr ernsthaft jetzt jeder Stein umgedreht werden wird, was die alten Ermittlungen angeht. Das kann ich daran ablesen, dass Aktenbestände, um deren Öffnung ich gekämpft habe und die ich auch erreicht habe, wie etwa die der Spurenakten des Anschlages, die kamen jetzt in die Archive und zack, mit der Wiederaufnahme der Ermittlungen hat der Generalbundesanwalt jetzt angefordert, die an sich zu ziehen. Er hat auch gesagt, er will alle Akten der Verfassungsschutzämter und der Geheimdienste sehen. Ich glaube, das ist eine Sache, an der sich zum ersten Mal der Generalbundesanwalt interessiert. Aha. Das ist sehr gut.
Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, neue Ermittlungen 35 Jahre danach sind nicht einfach. Das zum einen, zum anderen wichtige Beweisstücke sind, glaube ich, Ulrich Chaussy, vor fast 20 Jahren vernichtet worden.
Das war ja der Punkt, an dem ich meinte, jetzt ist wirklich alles vorbei. Und warum ich eigentlich auch geglaubt habe, dass der Spielfilm Der blinde Fleck, der ja mit mir zusammen, mit dem Daniel Harrig, mit dem Regisseur zusammen geschrieben worden ist, so eine Art von Abrundung ist. Die journalistische Arbeit zu betrachten, die ich da fast 30 Jahre gemacht habe und gut, jetzt nochmal in einer fiktionalisierten Form das darzustellen. Und da war eben wirklich entscheidend, dass der Generalbundesanwalt, als ich im Jahre 2008 eine, wie ich finde, heiße Spur hatte, dass er dann mir verkündet hat, ich habe ja angebeten, bestimmte Asservate zu untersuchen auf DNA-Spuren, und dann kriegt man mitgeteilt, ja, die Asservate sind alle vernichtet worden, tut ihnen sehr leid und kann man nichts machen. Es gibt dadurch dann wieder keine neuen Hinweise. Insofern war das damals fast zynisch zu sagen, ja, kann man nichts machen,
okay.
Ist weg.
Also es ist insofern anders gekommen, als die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe wieder ermittelt. Das Ganze wird jetzt abgerundet morgen Abend ein Stück weit durch diesen Themenabend in der ARD mit dem Spielfilm, an dem Sie beteiligt sind und beteiligt waren, und vor allem einer Dokumentation, in der wir möglicherweise auch ein bisschen was Neues erfahren. Ulrich Chaussy hat wie kein anderer den Terroranschlag auf dem Münchner Oktoberfest recherchiert und hat zumindest zu einem großen Stück ist das auch seine Verantwortung erreicht, dass die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die immer von einem Alleintäter, von Gundolf Köhler ausgegangen ist, die Ermittlungen neu aufgenommen hat. Denken Sie, hoffen Sie, Ulrich Chaussy, jetzt kommen wirklich neue Beweise und neue Erkenntnisse, auch gerichtsverwertbar möglicherweise, auf den Tisch?
Ich hoffe es und es gibt dafür Chancen. Und ich muss Sie korrigieren, ganz am Anfang, als der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann am Morgen nach dem Attentat die Ermittlungen an sich zog als Ermittlungsführer, ging man eben nicht von einem Einzeltäter aus, weil die allerersten Erkenntnisse über den Mann, der offenkundig irgendwie an der Explosion der Bombe beteiligt war, aufgrund seiner Verletzungen hat man das herauslesen können, Gundolf Köhler, da war von Anfang an klar durch Erkenntnisse des baden-württembergischen Verfassungsschutzes, dass dieser junge Mann aus Donaueschingen 2 bis 3 Jahre lang relativ aktive Kontakte zur größten paramilitärischen Miliz von Rechtsextremisten unterhalten hatte, der Wehrsportgruppe Hoffmann in Bayern.
Aha. Und hat man diese Spur dann verfolgt? Hat man sie nicht richtig verfolgt? Weil Hoffmann äußert sich ja bis heute, das kann man sich im Internet angucken, er hätte mit dieser Geschichte von damals nicht das Geringste zu tun.
Nun, man hat diese Spur anfänglich verfolgt, aber man hat sehr schnell davon abgelassen. Und zwar deswegen, weil man den persönlichen Anteil, also die Täterpersönlichkeit von Gundolf Köhler eigentlich in den Blick genommen hat, ausschließlich, muss ich fast sagen, in den Blick genommen hat. Und dann sozusagen, das ist ja völlig in Ordnung, dass man sagt, also da ist jemand an der Tat beteiligt, muss man erstmal gucken, sachlich, fachlich, hat er das wirklich vorbereitet, hat er diese Bombe gebaut und so fort. Und das nächste ist die Frage, warum macht so einer was? Und da gab es ja nun eben 2 Geschichten. Man konnte sich die Persönlichkeit angucken und da hat sich die Bundesanwaltschaft eben sträflich früh auf einen Zeugen festgelegt, der behauptet hat, das alles habe mit Politik überhaupt nichts zu tun. Gundolf Köhler sei ein verbitterter, voller Hass gegen sich und die Welt erfüllter Mensch, der keinen Erfolg habe. Seine Beziehungen zu Mädchen scheiterten. Er ist durch eine Universitätsprüfung gefallen. Er sei sozusagen völlig isoliert. Und deswegen habe er quasi so eine Art erweiterten Selbstmord begehen wollen. Ein Motivbündel, heißt es dann im Schlussbericht, das im privaten Bereich läge. Und darüber hat man vollkommen davon abgelassen, zu gucken, inwiefern ist dieser junge Mann, von dem ich glaube, dass er sich aus dem Rechtsextremismus verabschieden wollte aus der Szene, inwiefern gibt es da Anknüpfungspunkte, die aus dieser Phase herrühren?
Der vermeintliche Einzeltäter Köhler, wie intensiv waren dessen Verbindungen zur Wehrsportgruppe Hoffmann und wie intensiv sind diese Verbindungen ausgeleuchtet worden?
Direkt nach dem Anschlag am nächsten Tag hat man Karl-Heinz Hoffmann in Ermreuth, dem Hauptquartier seiner Wehrsportgruppe, festgenommen und befragt. Dem konnte man vorlegen, dass in einer Kartei verzeichnet war, dass Köhler dort 2-mal geübt hat, dass er Kontakt hatte mit Hoffmann brieflich und ihn auch gefragt hat, ja, er möchte gerne eine Wehrsportgruppe in Donaueschingen gründen. Dazu ist nie gekommen, aber es war deswegen Anlass, dort nachzugucken. Ungefähr 80 Leute, Mitglieder der Wehrsportgruppe, wurden befragt. Alle haben gesagt, nie einen Gundolf Köhler gesehen. Und dann ist ein halbes Jahr später, der Hoffmann war dabei nach dem Verbot seiner Gruppe im Januar 80, also es ist ungefähr 7 Monate vor dem Anschlag in München, seine Gruppe in den Libanon zu verlegen und dort quasi neu aufzubauen, kamen im Jahr 81, die Ermittlungen liefen noch, welche zurück von dieser Gruppe. Einen werden wir beispielsweise in dem Film, in der Dokumentation morgen Abend sehen, einen früheren Unterführer der Hoffmann-Gruppe. Er nennt sich jetzt bei seinem von Hoffmann vergebenen Tarnnamen Tassin in dem Film und will auch so nicht erkannt werden, er ist nicht mehr in der Szene und hat gesagt, ja, ich habe den dort kennengelernt, den Köhler. Das war der Punkt, an dem die Ermittlungen auf Null gestellt hätten werden müssen, aber das geschah nicht.
Welche Rolle hat denn der frühere Neonazi Heinz Lemke gespielt, der irgendwie in der Lüneburger Heide verortet war?
Ja, bei dem Bemühen, die Tat insgesamt dem Köhler insgesamt in die Verantwortung zu geben, war das Problem, dass man in der sogenannten Bombenwerkstatt im Hause in Donaueschingen eines nicht gefunden hat, den Sprengstoff der Bombe. Und damals sind Neonazis verhaftet worden, die bis in August 80 Anschläge verübt haben, so wie der NSU eigentlich, gegen Asylbewerberheime. Beim letzten starben 2 Vietnamesen in Hamburg. Also sowas wie NSU gab es auch früher schon. Mhm. Und diese Rechtsterroristen hatten von einem Forstmeister in der Lüneburger Heide Sprengstoff angeboten bekommen, den er in der Szene andiente für diese Zwecke. Dort hat man sehr, sehr oberflächlich nachgesucht, direkt nach dem Anschlag. Obwohl man wusste, dass der im Wald die Sachen vergraben hat, wurde nur sein Haus durchsucht. Man hat nichts gefunden. Und ein Jahr später, auch beim Zaunbau im Wald, ein Waldarbeiter will einen Pfahl einschlagen, trifft auf so eine Sprengstoffkiste. Lemke wird wieder festgenommen, führt zu einem Versteck mit über 33 Kisten, hunderte von Kilo Sprengstoff, Waffen, alles vorhanden. Lemke sagt dann, er wird der Bundesanwaltschaft gegenüber aussagen, aber wird dann erhängt in der Zelle gefunden. Mhm. Verabschiedet sich mit einem Brief an die Kameraden, er möchte nicht zum Verräter werden, wird von Generalbundesanwalt Kurt Rebmann dann als Einzeltäter eingestuft. Also ein Einzeltäter, der sich von seinen Kameraden verabschiedet, um nicht zum Verräter zu werden. Die Logik habe ich nie verstanden. Ja. Ist die mögliche Sprengstoffquelle für die Münchner Bombe. Das ist eben nicht untersucht worden. Es ist kurioserweise zwar dieser Hinweis seinerzeit in einem im Oktoberfest-Attentats-Ermittlungsverfahren angefallen, aber dort überhaupt nicht verfolgt worden.
Wir reden über den Terroranschlag auf das Münchner Oktoberfest vor fast 35 Jahren, eine Geschichte, die lange her ist, viele Details hat, viele Facetten, viele Widersprüche. Deshalb ist es manchmal ganz schwierig, sowas in so ein Format wie Leute reinzubringen, Ulrich Chaussy. Aber ihr habt morgen die Chance, auch mit einer Webdoku einfach mehr Zeit zu haben, um die Hintergründe dann noch ein bisschen intensiver auszuleuchten.
Ja, all Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer können das Internet befragen. Wir haben dort ein interaktives Webfeature unter der Adresse www.oktoberfest-attentat.de
okay.
eingerichtet. Und das ist eine interessante Mischung. Da kann man in mein Archiv reingucken. Das ist also mit Dokumenten, mit Videos, mit Audios, mit Bildern der Bombe etwa, mit auch diesen ganzen Interviews und Gesprächen, die ich mit Zeugen geführt habe. Denn Zeugen des Anschlages, die gesagt haben, dass Gundolf Köhler nicht alleine war, die hat es von Anfang an gegeben.
Aha. Wir wollten ja reden über Ermittlungsfehler, Ermittlungspannen. Ist das ein ganz zentraler Punkt? Köhler war nicht allein, das haben viele vielleicht nicht, aber einige bezeugt. Dieser Spur ist nicht nachgegangen worden. Ein genauso schlimmer Fehler wie die Spur zu Hoffmann, zur Wehrsportgruppe, nicht intensiver zu verfolgen?
Das geht ja sozusagen Hand in Hand. Das war so, dass am Anfang natürlich diese Aussagen ernst genommen worden sind. Da gab es einen jungen Homosexuellen, der wollte eigentlich Kontakt mit Köhler aufnehmen, weil er ihm gefiel, dieser Wuschelkopf, wie er ihn nannte, und hat ihn intensivst beobachtet, kam aber überhaupt nicht in die Gelegenheit, mit ihm zu reden, weil immer 2 andere junge Leute mit dem Köhler ungefähr eine Stunde vor dem Anschlag da zugange waren. Solche Beobachtungen, die waren qualifiziert. Und da hätte man mitarbeiten können. Und es ist unterblieben. Denn die ganzen Zeugen, wird man auch in der Dokumentation morgen Abend sehen, eine sehr wichtige Zeugin, die den Köhler bei dem Sprengplatz, bei diesem Abfalleimer, in dem die Bombe dann explodierte, gesehen hat, diesen zweiten, die hat man nur bis Mitte Oktober, Mitte November überhaupt beansprucht. Und in dem Moment, in dem man sich auf diese Einzeltäterschaft festlegte aufgrund der Aussage eines Zeugen in Donaueschingen, hat man überhaupt nicht mehr mit diesen Zeugen gearbeitet. Das ist ein großer Vorwurf.
Was ist eigentlich, Ulrich Chaussy, aus dieser einzelnen Hand geworden, die man nach dem Anschlag gefunden hat?
Tja, das ist eine Geschichte, die wir sehr, sehr ausführlich in dem Feature, in der Dokumentation beleuchten, morgen Abend nach dem blinden Fleck. Diese Hand ist Gundolf Köhler zugeordnet worden. Und man hat gesagt, das ist die Hand des Täters, obwohl man die Hand in die Gerichtsmedizin dann eingeliefert hat und dort rauskam, die Hand ist serologisch, also der Blutgruppe und dem Blutserum, nach keinem der Toten des Anschlags zuzurechnen.
Mhm. Nur, also auch Köhler nicht?
Auch Köhler nicht, aber es gab einen einzigen Fingerabdruck in Köhlers Wohnung auf einem Ordner Wintersemester, den man von dieser Hand abnehmen konnte. Und daraufhin hat man gesagt, es ist Köhler. Es ist Köhlers Hand. Auf keinem Toilettenartikel und vor allem nicht in dem Auto, das Köhler dauernd benutzte und mit dem er nach München gekommen war. Nicht am Lenkrad, nicht am Schaltknüppel, nicht an der Tür, nicht am Kofferraumdeckel. Nirgendwo sonst ist dieser Fingerabdruck aufgetaucht. Und das Mysteriöse ist ja, diese Hand, deren DNA-Untersuchung ich ja beantragt habe bei der Generalbundesanwältin Harms damals, die war verschwunden.
Aha. Bis heute verschwunden?
Ich habe Jahre jetzt damit verbracht, nach dieser Hand zu suchen, um zu merken, also erstmal die Karlsruher Bundesanwaltschaft sagt, wir haben alles vernichtet, was wir hatten, aber die Hand hatten wir nie bekommen. Also habe ich in München gesucht. Okay. In München verliert sich ihre Spur beim Landeskriminalamt, bei der Sonderkommission. Und auch die Gutachten sind weg.
Am 26. September des Jahres 1980, Anschlag auf das Münchner Oktoberfest mit verheerenden Folgen, 13 Tote, 200 zum Teil schwer Verletzte. Und wenige Tage später, am 5. Oktober 1980, die Bundestagswahl. Ulrich Chaussy, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, leider ist der Anschlag von München in den Wahlkampf gezogen worden. Am Abend noch des Anschlages kam der damalige Kanzlerkandidat der CDU-CSU, der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß, von der Wahlkampfveranstaltung irgendwo im Norden Deutschlands, trat auf der Wiesn auf und hat sofort eine Breitseite losgelassen gegen den damaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum in der sozialliberalen Regierung, hat gesagt, Herr Baum hat schwere Schuld auf sich geladen. Er hat die Geheimdienste, die Polizei, die Ermittlungsbehörden so verunsichert mit seinen Bürgerrechtsfantasien, dass die sich nicht mehr trauten, im Umfeld terroristischer Gruppierungen zu ermitteln und das mitzukriegen, wenn sowas ansteht. Und das war die Beschuldigung quasi, man hat auf die Extremisten nicht aufgepasst am nächsten Morgen. Und er meinte natürlich, es war ja die Zeit der RAF, des Linksterrorismus, er meinte, dass der Baum in diese Richtung nicht geguckt hat. Am nächsten Morgen kommt heraus, der tatverdächtige, mutmaßliche Bombenleger hat Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Und was war da die Bilanz? Bundesinnenminister Baum hat diese Gruppe, die Wehrsportgruppe Hoffmann, im Januar 1980 verboten.
Dreivierteljahr vorher.
Ja, diese Wehrsportgruppe ist groß geworden in Bayern seit 1974, also im Freistaat Bayern, in dem Franz Josef Strauß die Regierungsgewalt und die Verantwortung dafür innehatte. Und der Strauß hat noch im März 1980 Baum und seine Polizeiaktion verlacht und hat gesagt, ja, also wenn da ein Mann im Kampfdress und mit der verschweißten Waffe durch den Wald droppen mag, dann soll man ihn doch lassen. Man soll denen keine Beachtung schenken, damit wertet man sie nur auf.
Gibt es denn bei all dem, was Sie gerade an Details erzählt haben, Belege und Beweise dafür, dass die bayerische CSU-Politik Einfluss auf die Ermittlungsmaßnahmen genommen hat?
Der Staatsschützer, der damals im Innenministerium, Dr. Hans Langemann, hat etwas Verrücktes gemacht. Der Generalbundesanwalt zieht aufgrund der Erkenntnisse da die Ermittlungen an sich und sagt, absolute Nachrichtensperre. Und was macht dieser Staatsschützer? Er gibt sämtliche Ermittlungsdetails in Echtzeit an Boulevardjournalisten heraus, die ins Umfeld des Täters ausschwärmen.
Ja.
Und das war von verheerender Folge. Man kann gar nicht sagen, wie verheerend für den Erfolg der Ermittlungen. Die Polizisten kamen bis eine Woche später dort an. Ja,
ganz kurz noch zum Schluss dieses Punktes. Sie haben, glaube ich, auch mit dem damaligen Innenminister Tandler versucht, ein Gespräch zu führen, wobei nach einer Frage das Gespräch beendet war.
Das waren Kollegen von mir vom SWR, von ihrem Sender. Und der wollte überhaupt nicht über diese Causa Wehrsportgruppe Hoffmann Auskunft geben. Hinterher hat man ja behaupten wollen, und das ist durch eine eidesstattliche Erklärung dieses Staatsschützers gesagt worden, ja, eigentlich haben wir immer in Bayern die verbieten wollen.
Ja. Ulrich Schuss, Sie haben jahrzehntelang das Oktoberfest-Attentat recherchiert, sind sicher für sich oft an den Punkt gekommen, macht es Sinn weiterzumachen, haben sicher auch Kollegen erlebt, die gesagt haben, hey, es gibt noch andere Themen und pass auf, dass es nicht obsessiv wird. War es so?
Ja, zeitweise war es so. Allerdings muss ich sagen, ich selber habe diese Obsession irgendwann gemieden und mich geerdet damit, dass ich ganz andere journalistische Arbeiten gemacht habe.
Mhm. Mit anderen Worten, das Thema hat sie irgendwann wieder eingeholt. Jetzt gibt's einen Spielfilm, es gibt eine neue Doku, es gibt die Webdoku, die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wieder. Ist es für Sie auch ein Stück weit so eine späte Genugtuung?
Natürlich ist es das. Vor allem, ich habe mir ja eigentlich ausgerechnet, die resignative Phase war fast überwiegend, dass dieses Angebot der Diva-Film des jungen Regisseurs Daniel Harrich, Mensch, machen wir doch aus dieser Geschichte, die du auch in einem Buch niedergelegt hast, machen wir einen Spielfilm. Es hat mir erst nicht so geschmeckt. Man ist, also ich hatte erst mal eine dokumentarische Form im Kopf, so eine Art von Doku-Drama. Aber dann wurde immer klarer, ich bin da gefordert, ich soll da als Protagonist auftreten.
Sie spielen also die Hauptrolle, beziehungsweise ein anderer Schauspieler.
Benno Fürmann vertritt mich wunderbar. Ich finde, Benno hat einen super Job gemacht. Ein bisschen diese Nachdenklichkeit und Zögerlichkeit sich angelegt, die er als Tough Guy irgendwie sonst in seinen Kinorollen nicht so verkörpert. Finde ich ganz, ganz toll.
Wobei ich mir vorstellen könnte, es ist schon auch ein komisches Gefühl, sich selbst dann gespielt von einem zugegeben großartigen Schauspieler im Fernsehen zu sehen.
Naja, aber wie gesagt, er hat so gemacht, dass ich es gut sehen kann. Ich muss mir da nicht die Augen zuhalten.
Sie konnten sich aushalten im Fernsehen.
Ja, ja. Aber wie gesagt, ich dachte, jetzt machen wir daraus so eine Sisyphus-Geschichte, einer versucht dauernd irgendwie da weiterzukommen, und letzten Endes scheitert das immer, diese Vertuschungen durch den Staatsschutz, diese ungenügende Bereitschaft in der rechten Szene zu recherchieren und all das mal darstellen. Ja, und dann ist es erzählt und dann ist es auch aus.
Gibt auch noch sehr gute, prominente Schauspieler, die da mitspielen. Heiner Lauterbach spielt diesen Staatsschützer, glaube ich.
Ja, ganz, ganz rätselhaft und so ein verschlossenes Gesicht. Macht er toll, macht er ganz hervorragend. August Zirner als der Informant, als der Deep Throat sozusagen, der mich mit Akten und Erkenntnissen aus den Behörden versorgt.
Nemetz?
Miroslav Nemetz ist Generalbundesanwalt Rebmann. Hätte er sich auch nicht vorgestellt, so weit aufzusteigen.
Der alte Tatortkommissar.
Und Udo Wachtfeitel darf man gar nicht den Guten geben. Als sonst Tatortkommissar ist er ein etwas schmieriger Boulevardjournalist.
Von der Quick, glaube ich.
Ja, diese Journalisten, die es ja wirklich gegeben hat, die sich von Langemann, dem Staatsschützer, sozusagen haben steuern lassen.
Die das haben ist ja Sie das auch große erlebt, Thema. Diese Kollegen?
Nein, nicht aus der Nähe. Ich habe ihre Produkte gesehen. Okay. Wenn nach dem Oktoberfestanschlag die Quick der bayerischen Staatsregierung bestätigt, dass sie immer die Rechtsextremisten aufs Härteste bekämpft hat. Ja. Naja, dann kann man sich seinen Reim drauf machen.
Der blinde Fleck, dieser Film über den Anschlag auf das Münchner Oktoberfest, morgen Abend in der ARD zu sehen ab 20:15 Uhr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, Wir nehmen uns die Zeit.
Unser Leutegast heute Vormittag, nach wie vor zugeschaltet vom Bayerischen Rundfunk in München, ist der Radiojournalist Ulrich Chaussy. Wir reden über den Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980, die verheerenden Folgen, die neuen Erkenntnisse, die neuen Ermittlungen. Wir sollten aber auch ein paar Sätze zumindest verlieren über die Opfer, die ja heute noch unter diesen Folgen des damaligen Anschlags leiden. Haben Sie da noch Kontakte?
Ja, ich habe Kontakte. Und es war auch ein Aspekt, der mich wirklich dazu gebracht hat, da die Arbeit aufzunehmen. Als 1983 nämlich der Anwalt der Opfer nach der Einstellung der Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft an die Öffentlichkeit gegangen ist, da waren diese Opfer mit dabei und es ist einfach grauenhaft mit anzusehen, wie etwa Ignaz Platzer, der zwei Kinder durch diesen Anschlag verloren hat, da gesessen ist und diese Ohnmacht eben auch kundgetan hat, dass man nicht weiß, was eigentlich geschehen ist. Denn neben der Verarbeitung, was es bedeutet, Angehörige zu verlieren oder schwer verletzt jetzt dann mit einer Prothese durchs Leben gehen zu müssen, ist diese Ungewissheit, dass überhaupt nicht aufgeklärt ist, was da geschehen ist, etwas, was die Opfer sehr stark belastet.
Bei den Opfern oder den Angehörigen der Opfer der NSU-Morde hat man ja festgestellt, auch über den Prozess, dass die einen zum Teil wüst respektlosen Umgang von Ermittlungsbehörden beklagen. Gilt das auch für die Angehörigen der Opfer des Oktoberfestanschlags?
Nicht in derselben Weise. Also die Opfer des Oktoberfestanschlags sind nun nicht verdächtigt worden, dass sie sozusagen einem merkwürdigen Milieu angehören würden, aus dem wahrscheinlich auch die Täter kommen. Also diese Art von Verdächtigung und Kriminalisierung hat da nicht stattgefunden. Was stattgefunden hat, war das Übliche, das Versprechen unbürokratischer Hilfe, das sich dann relativ schnell verliert und dann in diffizile Anträge bei irgendwelchen Wiedergutmachungsstellen und Rentenbehörden niederschlägt. Und da hat man dann wenig Hilfe. Da hat der Weiße Ring damals ziemlich gut geholfen.
Gibt es eine Parallelität noch zwischen NSU und Oktoberfest, nämlich die, dass in beiden Fällen Behörden ganz offenkundig auf dem rechten Auge blind waren?
Naja, darüber sprachen wir nun schon. Was die Opfer angeht, ist eben auch, dass die haben ihre Energie gebraucht, um ins Leben zurückzufinden. Man kann, das habe ich gemerkt, man kann die bei der Recherche nicht damit belasten. Oder wir als Journalisten, wir kommen da hin und sagen, ach, erzählen Sie doch mal vom Oktoberfestattentat. Für den Ertrag, dass wir Human Touch in der Story haben, schlafen diese Leute mehrere Wochen nicht mehr. Mhm. Das muss man sich überlegen. Es ist auch so, sie haben häufig, auch wenn sie nah dran waren, keine Beobachtungen machen können, die etwa zur Aufklärung der Tat führen können. Deswegen, jetzt ist es so, dass in dieser neuen Staffel Zeugen, die sich jetzt nach dem blinden Fleck gemeldet haben, da sind zum Beispiel auch, ist ein Schwerverletzter dabei, der zum Beispiel auch Angaben darüber machen kann, dass Köhler mit anderen, der Attentäter mit anderen direkt vor der Tat zusammen war. Das hat er übrigens damals kurz der Polizei erwähnt, aber das haben die nicht wichtig genommen.
Ulrich Chaussy, wir wollten über die Familie Köhler noch zwei, drei Sätze verlieren.
Ja, es ist so, dass wir sprachen gerade über die Opfer. Sie müssen das aus der Familienperspektive zum Beispiel auch dann wahrnehmen als Journalist. Die Brüder von Gundolf Köhler sprachen ja von einer Vorverurteilung und davon, dass sie ihren Bruder im Prinzip für das unglücklichste Opfer hielten. Mhm. Ist auch gar nicht so klar zu sagen. Ich fand, es war schwierig, den Kontakt aufzubauen, aber dann bin ich auch mit soliden Informationen versorgt worden, die in den Ermittlungen übrigens, wie ich meine, mehr hätten berücksichtigt werden müssen. Und bei mir hat sich auch so eine Vorstellung eingestellt, dass es ein großes Pech war für diesen ein riesiges Unglück für diesen jungen Mann und für diese Familie, dass er so in die Schublade gesteckt worden ist.
Auf der anderen Seite wird man ja nicht ernst, oder verstehe ich das falsch? Bezweifeln Sie, dass Gundolf Köhler Täter war und dass es eigentlich nur darum geht, auszuleuchten, ob es Auftraggeber oder Hintermänner gegeben
hat? Ich sehe ihn immer mehr als Randfigur dieses Geschehens, dass man nur verstehen kann, wenn man zu diesen Hintermännern überhaupt vordringt.
Aber dass er die Bombe gezündet hat, ist nicht zweifelhaft.
Dass er die Bombe gezündet hat, aber was sich jetzt verdichtet, ist bei diesen ganzen Zeugenmeldungen, 80 und jetzt 2013, 14, 15, es hat Streit gegeben unter Köhler und diesen Leuten, die ihn begleitet haben. In allen möglichen Aussagen ist immer von Streit die Rede. Mhm. Bis unmittelbar an der Explosionsstelle. Ob der Köhler von dieser Tat vielleicht zurücktreten wollte eigentlich. Man kann es nicht genau sagen. Und ich finde, es ist wirklich wichtig, da sehr unbefangen heranzugehen.
Sind Sie guter Hoffnung, dass das noch gelingen wird? Nach so vielen Jahren mit neuen Zeugen, mit neuen Erkenntnissen?
Naja, der Punkt, das werden Sie in der Fernsehsendung, in der Dokumentation morgen Abend sehen können. Es gibt jetzt aufgrund von neuer Zeugenmeldungen die Möglichkeit, dass man vielleicht die Person, zu der die abgerissene Hand gehört, finden kann, dass sie den Anschlag überlebt hat. Und diese Spur, die führt nach Niedersachsen in ein Krankenhaus im Jahr 1980 in Hannover. Von dort habe ich eben die Zeugenmeldung einer damals jungen Krankenschwester bekommen. Da passt ziemlich vieles zusammen. Es ist noch nicht ausrecherchiert, da bin ich dran. Aber es ist eine sehr ernstzunehmende Spur, die mal mehr ist, als nur zu sagen, nein, so ist es nicht gewesen, der war nicht alleine, sondern wir könnten jetzt vielleicht doch noch mit Erfolg diese Hintermänner finden.
Wir sind sehr gespannt, nicht nur auf den Film Der blinde Fleck, morgen Abend in der ARD um 20.15 Uhr, sondern auch auf die sich anschließende Dokumentation über den Anschlag und die Hintergründe des Anschlags auf dem Münchner Oktoberfest 1980. Ich bedanke mich in jedem Fall, dass Sie bei uns waren. Schöne Grüße nach München, Ulrich Chaussy.
Ich danke für die Einladung.
Eins gehört. SWR.